Hallo und herzlich willkommen zum Protrepticast, Hörbar Philosophie. Mein Name ist Leonie Seng. Protrepticast, das Wort leitet sich ab aus Podcast und Protreptikos. Und Protreptikos kommt aus dem Altgriechischen. Es wird unterschiedlich übersetzt, mal als Schrift zur Aufmunterung oder Ermahnung. Es gab eine gleichnamige Schrift von Aristoteles, der damit eine Einführung in die Philosophie geben wollte. Und damit hat er auch gleich eine ganze Gattung an Texten begründet, an Schriften, die nicht nur eine Einführung in die Philosophie geben sollten, sondern vor allem auch neugierig machen sollten, das Interesse des Lesers wecken sollten. Und genau in diesem Sinn ist auch der Protrepticast gedacht als Einführung in die Philosophie und aber auch einfach zum Spaß machen. Ich begrüße ganz herzlich zu meinem ersten Gespräch Professor Dr. Gerhard Ernst von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg.
Hallo Frau Seng.
Hallo. Ich möchte kurz einige Takte zu Ihnen sagen, damit man ungefähr einen Hintergrund hat. Es steht zwar alles auch im Internet, aber dass man einfach Sie ein bisschen einordnen kann. Gerhard Ernst ist geboren 1971 in Landau in der Pfalz. Er studierte Philosophie, Logik, Wissenschaftstheorie und Physik an der Universität Kaiserslautern, an der Hochschule für Philosophie in München und der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dann kam das Diplom in Physik. Zunächst, dann promovierte er in Philosophie, auch in München, 3 Jahre später die Habilitation in den Fächern Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie. Und dann vertrat Gerhard Ernst einige Lehrstühle an den Universitäten Göttingen, Aachen, Hamburg und Magdeburg. 2008 bis 2012 war er Professor für Geschichte der Philosophie und praktischen Philosophie an der Universität in Stuttgart. Ist seit 2010 Mitherausgeber der Zeitschrift für philosophische Forschung und jetzt seit 2012 in Erlangen an der Universität.
Genau.
Okay, war alles richtig. Dann bin ich froh. Jetzt noch einige Monographien, einfach kurz, dass man weiß, was Sie so alles geschrieben haben. Das ist das Problem des Wissens, erschienen im Mentes Verlag 2002. Die Zunahme der Entropie, eine Fallstudie zum Problem nomologischer Reduktion, dann eine Einführung in die Erkenntnistheorie. 2008 die Objektivität der Moral. Dieses Buch basiert ja auf der Habilitationsschrift.
So ist es, genau.
Genau. Und die Objektivität der Moral soll auch heute unser Thema dann gleich sein. Und jetzt erst ganz frisch erschienen, Denken wie ein Philosoph, eine Anleitung in 7 Tagen. Ein ganz lustiges Buch, vor allem auch wegen der Strichzeichnungen, die da drauf sind. Also das fand ich immer wieder amüsierend. Das war mir nur nicht ganz klar, ob das nur geistige Verrenkungen
das
sind.
Das soll die geistige Gymnastik, denke ich, symbolisieren,
okay,
die
okay.
In dem Buch verlangt wird.
Also braucht man keine physischen Besonderheiten.
Nein,
okay. Ich möchte gerne noch mal kurz, bevor wir dann zum Hauptthema kommen, noch mal kurz auf Ihren Werdegang zurückkommen. Und zwar haben Sie in einem Interview in der Sternstunde Philosophie, das war im Oktober das Interview, da haben Sie dem Herrn Steiner, das war, ich weiß nicht mehr genau, was er gefragt hat, haben Sie gesagt, warum Sie von der Physik zur Philosophie gekommen sind. Das war, weil Sie auf der Suche waren nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, kann man ja mal so sagen. Und die Physik habe keine Antworten darauf gegeben und so seien Sie zur Philosophie gekommen. Jetzt natürlich meine Frage, kann denn die Philosophie auf diese grundfaustische Frage eine Antwort geben, wo Faust selber ja sie irgendwie neben der Juristerei und Theologie und Medizin nicht als Antwort hat durchgehen lassen?
Also ich würde sagen, eine wichtige Voraussetzung erfüllt sie im Unterschied zur Physik, nämlich sie behandelt diese Fragen zumindest. Also Physik legt sich, glaube ich, für viele Leute eben nahe, wenn man in der Schule keine Philosophie hatte. Also ich hatte in der Schule keinen Philosophieunterricht, zu glauben, dass in der Physik solche grundlegenden Fragen behandelt werden. Und irgendwie an bestimmten Ecken ist es ja auch nicht ganz falsch, aber im Wesentlichen ist es falsch, weil die Physik als eine Naturwissenschaft sich eben mit vielen empirischen und vielen interessanten empirischen Fragen beschäftigt, aber eben nicht mit den Fragen, mit denen sich dann die Philosophie beschäftigt. Und inwiefern die Philosophie Antworten geben kann, naja, das da gehen die Meinungen ja bekanntlich auseinander. Ich glaube eher, dass sie viele Antworten geben kann und es nicht so ganz leicht ist, sich die jeweils immer anzueignen und zu sehen, dass es Antworten sind. Aber es sind nicht nur Antwortversuche, sondern ich würde schon sagen, dass die wesentlichen Fragen der Philosophie eben auch beantwortet werden. Und man muss nur eben manchmal etwas ringen, um diese Antworten für sich selber auch als Antworten zu sehen.
Das heißt aber auch auf die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, gibt die Philosophie?
Ja, das ist jetzt, ich meine, dieses Zitat aus dem Faust ist ja allgemein zunächst mal ein Symbol für grundlegende Fragen überhaupt, also nicht nur grundlegende metaphysische Fragen. Wenn man jetzt tatsächlich fragt, was die Welt im Innersten zusammenhält, dann kann man natürlich das lesen als eine physikalische Frage, was sind die Elementarbestandteile der Natur, und das ist in dem Sinn natürlich keine philosophische Frage. Mhm. Wenn man die anderen, also man kann es natürlich auch nur in einer metaphysischen Art und Weise lesen, die Frage nach den Grundbestandteilen, dann würde man sagen, ist die grundlegende Ontologie so, dass es in der Welt primär Gegenstände gibt, oder gibt es eigentlich primär Universalien, die in Gegenständen in irgendeiner Weise zugleich präsent sind, und also eben diese grundlegenden Fragen der Metaphysik. Aber wie gesagt, ich habe, weil Sie vorhin auf das Interview angespielt haben, dort das eher als Pass pro Toto für die grundlegenden Fragen, die uns eben umtreiben, überhaupt betrachtet, und die haben mich interessiert, und wie gesagt, die werden in der Physik eben nicht behandelt.
Das ist ja eigentlich eine spannende Überlegung für Leute, die diese Fragen umtreibt, dass sie die vielleicht mal in der Philosophie suchen können.
Genau.
Okay.
Und da es ja in Bayern momentan sowieso die Diskussion gibt, wie das mit dem Schulfach Philosophie aussehen soll, ist das zugleich eine Werbung für ein Schulfach Philosophie. Denn tatsächlich glaube ich, dass diese Fragen, die Philosophie behandelt, für ganz viele Leute einfach und insbesondere in der Pubertät von Interesse sind, und man dazu gern mehr wüsste. Und man vielleicht in der Schule noch nicht mal auf die Idee gebracht wird, dass diese Fragen in irgendeiner Disziplin behandelt werden, wenn man eben gar nicht mit Philosophie konfrontiert ist, geschweige denn, dass man eben beginnt, sie zu behandeln, wie das in einem Schulfach Philosophie der Fall sein könnte und dann natürlich an der Universität der Fall ist.
Mhm. Jetzt erinnere ich mich aber dran, dass Sie in dem Buch Denken wie ein Philosoph, da ist ja ein Leser konfrontiert mit einem Philosophen im Elfenbeinturm, weil er das Buch aufgeschlagen hat. Und der Leser scheint ja auf der Suche auch zu sein nach konkreten Antworten in bestimmten Situationen. Also was mache ich zum Beispiel, wenn meine Oma krank ist und sie meine Unterstützung braucht und gleichzeitig aber einen Freundenumzug macht? Mhm. Und da meine ich, da sagt doch der Philosoph ganz klar, nee, solche Fragen kann ich nicht beantworten.
Genau, also dieses Buch hatte ich ja geschrieben eben gerade aus dem Gefühl heraus, dass es vielleicht nützlich wäre, etwas breiteren Zugang zur Philosophie zu schaffen, der für Schüler zum Beispiel interessant sein könnte, um sich darüber zu orientieren, was da gemacht wird, und einige Fehlvorstellungen auch auszuräumen. Und ich glaube, eine Fehlvorstellung, die man natürlich haben könnte, wäre, dass die Philosophie Lebenshilfe in konkreten Situationen gibt. Und das kann sie ihrer Natur nach, denke ich, einfach nicht tun, weil, also um das Beispiel aufzugreifen, ob man die Oma besuchen sollte oder dem Freund beim Umzug helfen, das setzt eine Fülle von Informationen über die Oma und den Freund und das Verhältnis zur Oma und zu dem Freund voraus, die man als Philosoph per se natürlich nicht hat und für die man sich natürlich auch überhaupt nicht interessiert, sondern was grundlegend interessiert, ist die Grundstrukturen solcher praktischen Überlegungen. Also ist Freundschaft wichtig? Wie verhält sich Freundschaft zu familiären Pflichten, aber eben auf einem hinlänglich abstrakten Niveau. Und da kann die Philosophie natürlich dann schon helfen. Und insofern irgendwie auch bei der konkreten Entscheidung, aber eben sehr vermittelt.
Indem zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, wie man sich entscheiden könnte, aufgezeigt werden.
Oder? Naja, Entscheidungsmöglichkeiten sind ja in dem Fall klar. Nein, eher insofern Aspekte der Situation vor Augen geführt werden, die man berücksichtigen könnte. Also was typischerweise, also man berücksichtigen muss bei praktischen Entscheidungen, sind die Rechte von irgendwelchen Personen involviert oder nicht? Gibt es so etwas wie eine Option, die in einem größeren Maße die Lust maximiert oder nicht oder sonst etwas, was in sich von Wert ist? Das sind Aspekte an der Situation, die bei solchen alltäglichen Entscheidungen meistens halt sehr einfach irgendwie zu klären sind, aber die halt nicht so einfach zu klären sind, wenn man zu Fragen kommt, zum Beispiel in der angewandten Ethik, wo es eben genau darum geht, sich zu überlegen, was sind denn alle relevanten Aspekte der entsprechenden Handlungssituation und wie könnte man die eventuell mit guten Gründen gegeneinander abwägen. Und da wird es dann halt schwierig, weil es sich in der angewandten Ethik eben oftmals um Entscheidungssituationen handelt, mit denen man keine oder wenig praktische Übung hat, sondern wo man sich was Neues überlegen muss, wie man denn damit umgeht. Ja. Und da ist dann natürlich die philosophische Reflexion schon nützlich.
Wir haben uns ja erstmal noch so ein bisschen abstrakt eigentlich metaphilosophisch gesprochen. Fangen wir einfach an mit dem Thema, würde ich sagen, mit der Objektivität der Moral. Wenn man jetzt ein Buch vor sich hat, das Thema sieht, können Sie vielleicht irgendwie relativ grob erstmal sagen, worum geht's denn bei dem Projekt?
Also eine naheliegende Frage, wenn man sich mit der Moral beschäftigt, ist, glaube ich, für alle die nach ihrem Status. Also die Frage, ist das etwas, also ist die Moral etwas, was irgendwie von uns abhängt oder nicht, wenn es von uns abhängt, so dass wir es uns raussuchen können oder nicht. Also haben verschiedene Menschen zu Recht verschiedene moralische Vorstellungen. Gibt es so etwas wie eine objektive Moral überhaupt? Ist die Moral vielleicht nichts anderes als eine List der Evolution, die uns irgendwie in die Gene gepflanzt ist, aber eben nicht aus sich heraus irgendwie verbindlich und dergleichen? Also das sind Fragen, die den Status der Moral betreffen und die man sich, glaube ich, stellt, sobald man sich mit irgendeiner moralischen Frage auseinandersetzt, weil man sich zum Beispiel fragt, wie man denn erkennen kann, was die richtige Entscheidung ist in einer konkreten Situation. Und diese Frage nach der Möglichkeit von Erkenntnis leitet dann natürlich direkt weiter zu der Frage, gibt es da überhaupt irgendwas, was man erkennen kann? Also gibt es so etwas wie die richtige Lösung in einem konkreten Fall, die man einfach nur entdecken muss oder muss ich mir die richtige Lösung irgendwie ausdenken? Oder hat dieses richtige Lösung überhaupt gar nicht die Bedeutung, die man normalerweise vielleicht damit assoziieren würde, sondern das, was auch immer ich entscheide, eben richtig dadurch wird, dass ich mich dafür entscheide. Also das sind Fragen, die man sich auf einer zweiten Stufe natürlich stellt, wenn man eine konkrete Handlungsentscheidung vor sich hat. Aber dort relativ rasch. Also sodass ganz viele Leute, glaube ich, eine spontane Meinung zu der Frage auch haben, wie objektiv die Moral ist. Und tatsächlich stellt man fest, dass die meisten Leute erst eben sehr skeptisch sind bezüglich der Frage, dass es, ob es so eine objektive Moral geben kann und eher sagen würden, nein, das irgendwie, was soll das sein? Objektiv ist richtig oder falsch.
Ja, und auf der anderen Seite würde dann so eine Art subjektive Moral stehen oder Moral, was richtig und gut ist, das sind, was kann da stehen?
Also in Pro-Seminaren hört man oft, die Moral ist eben eine soziale Konstruktion. Also dieses Stichwort von einer sozialen Konstruktion ist mir schon oft begegnet, ohne dass dann, glaube ich, besonders klare Vorstellungen dahinter liegen, was denn eine soziale Konstruktion sein könnte. Also ich denke mir immer, das ist sowas wie die Straßenverkehrsordnung, das ist vielleicht eine soziale Konstruktion, insofern Rechtstexte irgendwie durch ein Verfahren innerhalb einer Gesellschaft generiert werden, dann zur Abstimmung gestellt werden und verbindlich dadurch werden, dass die Mehrheit sich eben dafür ausspricht. Also das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber es ist ja völlig klar, dass die Moral so nicht zustande kommt. Denn moralische Regeln werden nicht in dieser Weise irgendwie zur Abstimmung gestellt und man einigt sich nicht in dieser Weise darüber. Und die Vorstellung scheint zu sein, es gibt so etwas wie vielleicht eine implizite Moral, also Konstruktion der Moral durch bestimmte Verhaltenskodizes, die wir einfach befolgen und die auf die Weise die Moral generieren. Aber ich glaube, generell ist die Vorstellung hier sehr unklar. Klar ist nur, dass man sich nichts darunter vorstellen kann, was es denn heißen würde, dass es eine objektiv verbindliche Moral einfach so gibt, unabhängig davon, dass wir die irgendwie schaffen. Und ich glaube, das liegt dahinter.
Aber was ist denn überhaupt gemeint mit Moral? Sie hatten ja gerade gesagt, also die moralischen Gesetze oder Regeln sind ja oft nicht so offensichtlich, oder?
Also Was Moral selber ist, da gibt es natürlich verschiedene Auffassungen davon in der Philosophie. Und zunächst mal würde ich sagen, es ist günstig, mit dem weitesten Begriff von Moral zu arbeiten, den man da haben kann, nämlich die Moral schlicht als Lehre davon, was man tun soll. Also ich stelle mir im Alltag oft die Frage, was soll ich tun? Und im Idealfall würde die Moral eine Antwort auf die Frage geben, was soll ich tun? Das ist deshalb ein besonders weiter Begriff der Moral, weil ganz viele Situationen, in denen wir uns die Frage stellen, was soll ich tun, natürlich mit Moral in einem engeren Sinne gar nichts zu tun haben. Mhm. Also mein Beispiel ist immer, wenn man in die Mensa geht und sich zwischen Menü 1 und Menü 2 entscheiden muss, dann ist das natürlich eine Frage, was soll ich tun? Soll ich das eine wählen oder das andere? Aber natürlich keine moralische Frage im engeren Sinn. Moralische Fragen im engeren Sinn sind dann meistens, oder eine mögliche Charakterisierung davon wäre, Fragen, die bei denen unsere Handlungen das Wohl anderer betreffen. Also typischerweise, darf ich jemand anderem sein Eigentum wegnehmen? Die Moral sagt nein. Warum? Hier wird das Wohl von jemand anderem eben tangiert und oder die Rechte von jemand anderem verletzt. Und für den Status der Moral ist, glaube ich, beides, also der weite Begriff und der enge Begriff, interessant, weil man sich natürlich mit nicht dem entsprechenden Nachdruck, wie bei im engeren Sinn moralischen Fragen, auch bei der Mensa-Entscheidung vielleicht fragt, gibt es da sowas wie die richtige oder falsche Entscheidung? Mhm. Jedenfalls bei moralischen Fragen im engeren Sinne wird es dann natürlich ganz zentral, also ob man ja, glaubt, dass es hier so etwas wie objektive Verbindlichkeit gibt oder nicht. Also ob ich dem anderen sein Eigentum nicht abnehmen darf, objektiv betrachtet. Oder ob das eben nur was ist, was er halt so sieht und was ich auch anders sehen kann. Das ist dann eine interessante Frage.
Und also klar, wahrscheinlich, dass man in vielen Situationen da zumindest zu einer Entscheidung kommen muss. Und die Objektivität sagt aber auch, also die wenn man eben die Moral als objektiv bezeichnen würde, dann würde es auch heißen, es gibt tatsächlich auch objektive Standards, nach denen man entscheiden kann, dies und dies ist falsch, das und das ist richtig.
Genau. Und okay. Ich meine, es wäre dann nochmal eine andere Frage. Also eine Frage ist, gibt es solche Standards?
Ja.
Die zweite Frage ist die, können wir wissen, was diese Standards sind? Also man könnte sich eine Position vorstellen, demzufolge man gute Gründe hätte zu glauben, ja, es gibt objektiv richtige Standards, aber leider sind wir in einer epistemisch so schlechten Position, dass wir sie nicht herausfinden können. Das glaube ich zwar nicht, aber das wäre eine durchaus konsistente Position. Und es wäre eine andere Position als jemand, der sagt, nein, es gibt gar keine objektiven Standards, da gibt es schlicht nichts zu entdecken. Und deshalb können wir keine entsprechenden Erkenntnisse haben. Und
okay.
Auch die Position wird vertreten.
Ja, jetzt haben Sie ja das Buch, beziehungsweise es war ja die Habilitation, haben Sie doch, nehme ich jetzt einfach mal an, aufgrund irgendeiner schon vorhandenen Diskussion geschrieben oder haben sich Gedanken dazu gemacht, was war denn eigentlich so der Anlass oder was war Ihr Ansatz, was Sie damit zeigen wollten?
Also jetzt sozusagen, was die Genese angeht, persönlich zu der Frage bin ich gekommen über die Erkenntnistheorie. Also ich hatte die Dissertation über ein erkenntnistheoretisches Thema geschrieben und habe mich gefragt, wie moralische Erkenntnis zu deuten ist. Und da wird einem sehr schnell klar, wenn man sich fragt, ist moralische Erkenntnis möglich, beziehungsweise wie ist moralische Erkenntnis möglich? Wenn man diese Frage beantworten möchte, dann muss man den Status der Moral überhaupt klären. Also denn wenn man zu dem Schluss kommt, es gibt nichts zu erkennen, dann ist die Antwort auf die Frage, wie Erkenntnis möglich ist, leer, beziehungsweise die Frage, ob Erkenntnis möglich ist, eben mit Nein zu beantworten.
Ja.
Und deshalb lässt sich diese ontologische Frage, gibt es so etwas wie moralische Tatsachen zum Beispiel, nicht ablösen von eben, also andersrum, die erkenntnistheoretische Frage nicht ablösen von solchen ontologischen Fragen. So bin ich zu der Frage gekommen und die These, die ich dann im Buch verteidige, ist die, dass die Moral in gleicher Weise objektiv ist wie die Wissenschaft. Und das klingt jetzt erstmal, denke ich, hinreichend erstaunlich, dass es viele Leute das eben für unplausibel halten. Und deshalb musste man eben ein Buch schreiben, um es zu begründen. Und die Idee ist, dass es die Schwierigkeit mit der Objektivität der Moral entsteht, weil wir bewusst oder unbewusst sie vergleichen mit verschiedenen anderen Bereichen, die wir kennen und dort gewisse Affinitäten und Unterschiede sehen und auf die Weise zu dem Ergebnis kommen, dass hier etwas problematisch ist bezüglich des Status der Moral. Und Dieses Rätsel formuliere ich eben in dem Buch anhand von drei Sätzen, die zusammen inkonsistent sind. Und der erste davon ist, dass die Moral eben Objektivität beanspruchen kann. Mhm. Und damit verbindet uns, glaube ich, ganz viel, was wir wie wir im Alltag urteilen. Also wenn Ihnen jemand Unrecht tut, dann werden Sie sehr schnell zu der Meinung kommen, da ist was objektiv falsch gelaufen. Also so werden Sie sich jedenfalls verhalten. Sie werden dem Vorwürfe machen und dem entsprechend fordern, dass er sich entschuldigt oder wieder gut macht und so weiter. Und sie werden keineswegs glauben, dass es ihre eigene Geschmackssache ist, dass sie das halt so haben wollen, sondern sie würden sagen, das muss so sein, das ist richtig. Nehme ich mal an. Die meisten Leute würden so reagieren. Also es gibt einerseits einen gewissen impliziten Hang zur Objektivität, aber, und das ist jetzt der zweite Satz von diesem grundlegenden Problem, wir sind irgendwie der Meinung, die Moral ist ganz anders als die Wissenschaft. Sie ist von ganz anderer Art. Warum? Naja, es gibt eben, dort würden wir sagen, nicht so etwas wie entsprechende Erkenntnisprozesse, wo man weiß, auf welche Art und Weise man zu Ergebnis kommen kann. Es gibt nicht so etwas wie moralische Tatsachen, so wie es wissenschaftliche Tatsachen gibt. Also in verschiedenerlei Hinsicht scheint die Moral von ganz anderer Art zu sein als die Wissenschaft. Und jetzt der dritte Satz. Was Objektivität ist und was wir als paradigmatisch objektiv betrachten, das scheint eben gerade die Wissenschaft zu sein. Also die ist unser Musterbild geradezu für Objektivität. Und wenn Sie diese drei Sätze zusammennehmen, merken Sie, dass Sie in ein Problem geraten. Mhm. Also wenn die Moral objektiv ist, aber ganz anders als die Wissenschaft, aber nur was von der Art der Wissenschaft ist, objektiv sein kann, ja, dann haben Sie ein inkonsistentes System von Überzeugungen. Und dementsprechend, das bezeichne ich als das Rätsel der Moral, dementsprechend besteht die Lösung darin, eine von den Thesen zurückzuweisen. Und meines Erachtens ist es am plausibelsten zurückzuweisen, die These, dass die Moral von ganz anderer Art ist als die Wissenschaft.
Okay, die zweite These.
Genau. Ja. Und das versuche ich dann zu zeigen, dass das geht.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe jetzt aber noch mal eine Rückfrage. Also zu der ersten These. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich sage, es ist falsch, dass du dem die Handtasche geklaut hast. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit sage, es ist objektiv falsch oder ob ich damit nicht meine, ich habe auf einem bestimmten Weg meine moralischen Überzeugungen gebildet und möchte aber trotzdem in dem Moment jetzt für die Situation und ich für mein Empfinden das sagen und glaube aber auch, dass da relativ viele Leute auch mit einstimmen würden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann, also das ist doch irgendwie, es klingt ein bisschen nach einer Anmaßung, ehrlich gesagt.
Also da muss man genau erklären, was vielleicht mit Objektivität gemeint ist.
Ja.
Und das Indiz dafür, dass Sie die entsprechende, also was ich vorhin Ihnen unterstellt habe, wie Sie das sehen würden, dass Sie das so sehen, ist die Art und Weise, wie Sie sprechen. Also Sie hätten keine Schwierigkeiten zu sagen, es ist eine Tatsache, dass hier etwas falsch gelaufen ist oder ich behaupte, dass hier etwas falsch gelaufen ist oder ich glaube, dass hier etwas falsch gelaufen ist. Aber wenn Sie sich überlegen, was heißt behaupten? Behaupten heißt etwas als wahr hinstellen und glauben heißt etwas für wahr halten. Und wenn Sie diese Ausdrücke hier verwenden, ich glaube, er hätte mir, was weiß ich, meine Handtaschen nicht stehlen sollen oder ich bin jedenfalls der Meinung, wenn Sie diese Ausdrücke verwenden, dann steckt darin implizit die Annahme, dass man in diesem Bereich etwas glauben kann, dass man etwas meinen und etwas behaupten kann. Aber wenn man etwas glauben kann, wenn man etwas meinen kann und etwas behaupten kann, dann muss man irgendwie annehmen, dass in diesem Bereich so etwas wie Wahrheit existieren kann. Also wie gesagt, Glauben heißt für wahr halten. Hm. Und wenn man glaubt, dass es in diesem Bereich eine Wahrheit gibt, naja, dann ist das daran, besteht die Annahme der Objektivität, denn ansonsten müsste man erklären, was eine subjektive Wahrheit sein soll. Und das ist zwar auch irgendwie, glaube ich, ein beliebter Topos in Pro-Seminaren, aber das weiß natürlich, also das kann man irgendwie sehr schwer erklären, was das überhaupt heißen soll, eine subjektive Wahrheit.
Es wäre aber sehr, sehr intuitiv erstmal, finde ich. Also nicht eben nicht damit sagen zu wollen, weil Wahrheit klingt immer so, man hat schon alles abgedeckt auch natürlich auch eine bestimmte, ja, steckt ein bestimmter Anspruch dahinter, den man vielleicht gar nicht immer hat.
Also ich glaube ja auch, dass Sie sozusagen diese These der Objektivität nicht ungebrochen unterschreiben würden. Darin besteht ja genau das Rätsel. Also es gibt ja andere Tendenzen, die uns dazu drängen, diese These ja auch aufzugeben. Mhm. Deshalb entsteht ein Rätsel. Aber was ich klar machen wollte, ist nur, es gibt auch die Tendenz, genau das zu behaupten. Deshalb sehen wir ja so eine Schwierigkeit. Also wenn ich jetzt so etwas sagen würde wie, Die Moral ist nichts anderes als Ausdruck unseres Gefühls. Und wenn ich sage, dies oder jenes ist schlecht, dann ist es nichts anderes, als wenn ich sage, bäh, in Bezug auf irgendetwas. Da wären Sie auch nicht ganz einverstanden, weil Sie sicherlich das Gefühl hätten, naja, aber ich kann doch glauben, dass etwas falsch ist. Und das heißt doch irgendwie, dass ich, wie gesagt, dass ich es für wahr halte, dass es falsch ist. Das ist doch nicht einfach nur ein Ausdruck von irgendeiner Haltung, die ich habe, sondern da geht es doch wirklich ja eben um Tatsachen. Also und diese, also was ich jetzt so kurz skizziert habe, wäre eben so eine non-kognitivistische Haltung, also dass man glaubt, es gibt nicht so etwas wie moralische Tatsachen, sondern moralische Aussagen sehen nur aus wie Behauptungen, sind aber irgendwie nur Ausdruck unseres Gefühls. Da spricht natürlich was dafür, eben gewisse Schwierigkeiten, die man mit der Objektivität hat, aber eben auch was dagegen, nämlich dass wir aufgrund der Art und Weise, wie wir sprechen, so nicht mit moralischen Aussagen umzugehen scheinen, wie es der Non-Kognitivist eben annimmt.
Okay, also das Problem wäre da zu spezifizieren, was meint man eigentlich, wenn man eben nicht so objektiv das sagen will oder wie Sie gesagt haben, subjektive Wahrheit.
Genau. Ja. Also das wird natürlich auch genau verfolgt, dass man, also man kann das Dilemma halt in mindestens drei Weisen auflösen, je nachdem, welche These man zurückweist. Und ein wichtiger Ansatz wäre tatsächlich, die These zurückzuweisen, dass die Moral Objektivität beanspruchen kann und zu behaupten, naja, das sieht nur so aus auf den ersten Blick. Aber wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, das kann man anders deuten. Also was auf den ersten Blick wie Objektivität aussieht, ist auf den zweiten Blick was ganz anderes. Und deshalb muss man die erste These zurückweisen. Das ist ein wesentlicher Ansatz, der verfolgt wird in der Diskussion tatsächlich.
Jetzt hatte ich dann noch eine Frage. Dass Sie die Wissenschaft mit ins Boot holen, liegt an der Objektivität, oder? Also weil man könnte sich ja sonst fragen, warum denn die Moral mit der Wissenschaft vergleichen?
Also einerseits ist das der Dialektik des Arguments so etwas geschuldet. Also ich will in einem ersten Schritt deutlich machen, die Moral ist in gleicher Weise objektiv wie die Wissenschaft und komme dann auf die Frage zurück in dieser Abhandlung, ob denn die Wissenschaft tatsächlich unser Paradigma für Objektivität ist oder nicht eher solche alltäglichen Aussagen wie hier steht ein Mikrofon. Denn das könnte man natürlich auch als Paradigma vielleicht betrachten. Ja. Und tatsächlich ist die Moral von ganz anderer Art als Aussagen dieser Art, also als die Aussage, dass hier ein Mikrofon steht. Nur, und das versuche ich eben deutlich zu machen, das ist auch keine wissenschaftliche Aussage, dass hier ein Mikrofon steht, sondern die Wissenschaft ist im Kern angewiesen auf Aussagen, die eben genau den gleichen Status haben wie moralische Aussagen, weil sie normative Aussagen sind. Und insgesamt das Ergebnis des Buches ist natürlich insofern ambivalent. Also man kann sagen, wenn jemand von der Objektivität der Wissenschaft überzeugt ist, und die meisten Leute sind zunächst mal, glaube ich, von deren Objektivität überzeugt, dann tröstet das Buch und sagt, die Moral kann in gleicher Weise objektiv sein. Wenn man allerdings nicht von der Objektivität der Wissenschaft überzeugt ist, dann sagt das Buch auch nicht mehr als, ja, und die Moral ist eben in gleicher Weise nicht objektiv wie die Wissenschaft. Aber ich denke, das ist eben ein Fortschritt, weil bei der Wissenschaft kann man zwar auch gewisse Zweifel an der Objektivität haben, aber die sind, denke ich, viel milder und vielleicht auch viel weniger verbreitet als Zweifel an der Objektivität der Moral.
Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Ansatz ist, die zweite These zurückzuweisen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen weiter reingehen. Ja, erstmal, wie kann man das machen? Was für Schwierigkeiten ergeben sich? Und erstmal so viel.
Also, wenn man sich anschaut, was den prekären Status von moralischen Tatsachen und von moralischer Kenntnis ausmacht, dann stellt man fest, das hängt alles zusammen mit der Normativität moralischer Aussagen. Also wenn ich sage, es ist richtig, dies oder jenes zu tun, dann folgt daraus, dass ich dies oder jenes tun soll. Und dieses Sollen, das macht irgendwie das Problem. Und man weiß nicht, was es heißt, Tatsachen über ein Sollen wahrzunehmen. Dazu müsste man irgendwie, man kann es auch so formulieren, wenn es richtig ist, dies oder jenes zu tun, dann sprechen die besten Gründe dafür, dies oder jenes zu tun. Ja. Das scheint auch eine Implikation zu sein. Und man weiß nicht, was es heißen soll, Gründe als solche, also als Ansprüche an die Vernunft irgendwie zu erkennen. Also wahrnehmen kann man sie nicht. Also ich meine, ich kann erkennen, wenn jemand Schmerzen hat, aber ich kann nicht erkennen, dass die Tatsache, dass er Schmerzen hat, einen Grund konstituiert, etwas zu tun. Jedenfalls kann ich es nicht sehen. Also da liegt eine Schwierigkeit. Und andere Schwierigkeiten, die man eben mit moralischen Tatsachen und moralischer Erkenntnis hat, hängen alle mit dieser grundlegenden Normativität von moralischen Tatsachen zusammen. Also diesen Anspruch an uns. Und dadurch natürlich auch diese Bezogenheit auf uns. Also wenn eine moralische Tatsache einen Anspruch erhebt, indem sie eben Gründe auszeichnet, heißt es nichts anderes, als dass sie einen Anspruch an unsere Vernunft stellt. Weil Gründe sind eben das, was an unsere Vernunft appelliert, und wir reagieren auf Gründe, wenn wir richtig reagieren, eben vernünftig. Ja. Und die Argumentation, die ich versuche aufzubauen, ist deutlich zu machen, dass wir in der Wissenschaft mit dem gleichen Phänomen konfrontiert sind. Nämlich, dass es in der Wissenschaft ebenfalls darauf ankommt, Gründe als solche zu erkennen. Das sind dort keine Gründe für Handlungen, sondern Gründe für Überzeugungen. Mhm. Aber es sind sozusagen in sich Tatsachen über Gründe. Und das sieht man dann, wenn man sich klar macht, dass die Wissenschaft über die Erfahrung hinausgehen muss, wenn sie wirklich Wissenschaft sein will. Denn die Wissenschaft, der geht es um einerseits Erklärung von Phänomenen und andererseits um Vorhersagen. Und beides, Erklärung und Vorhersagen, baut irgendwie darauf, dass man Gesetze oder jedenfalls Zusammenhänge, die über die Erfahrung hinausgehen, erkennen kann. Und dazu muss es irgendwie möglich sein, und davon gehen wir offensichtlich aus, wenn wir Wissenschaft betreiben, Gründe als solche zu erkennen. Das ist jetzt sehr komprimiert Argumentation, aber die grundlegende Idee ist eben, die Normativität findet sich in der Wissenschaft genauso. Und Normativität ist verantwortlich für den prekären Status der Moral, also ist die Wissenschaft in gleicher Weise prekär.
Das heißt also, Sie meinen, dass bestimmte wissenschaftliche Tatsachen gleich schon ein Sollen implizieren?
Genau, ein Glauben-Sollen im Unterschied zu einem Tun-Sollen. Okay. Also es geht in der Wissenschaft per se nicht um Handlung, sondern um Überzeugung. Aber, und das ist eben der wichtige Punkt, es geht jetzt nicht allein um logische Konsistenz. Also die Mathematik, könnte man ja sagen, enthält auch ein Sollen. Wenn ich A glaube und ich glaube, dass aus A B folgt, dann sollte ich B glauben. Ja. Das ist aber in gewisser Hinsicht unproblematisch, weil es nur ein Sollen der Konsistenz ist. Ich kann auch einfach A aufgeben und da muss ich B nicht glauben, wenn aus A B folgt. Also das heißt, ich kann diesem Sollen gerecht werden, indem ich irgendeine Überzeugung aufgebe, aber es ist nicht gesagt, welche. Was Probleme macht in Bezug auf die Moral, ist so etwas wie ein kategorisches Sollen. Also etwas, was nicht nur einfach auf Konsistenz hindeutet, sondern wie gesagt, Gründe, die aus sich heraus einen Anspruch an uns stellen. Mhm. Und was sozusagen der aufwendige Teil der Argumentation in dem Buch ist, ist zu zeigen, dass sich diese Art von Normativität, also dieses kategorische Sollen, in der Wissenschaft findet. Aber genau das ist, glaube ich, der Fall, denn wie sich in dem Induktionsproblem von Hume eben schon zeigt, die Wissenschaft kann nicht fortschreiten allein mit logischer Konsistenz, sondern ich brauche etwas mehr als das. Also es muss so etwas wie induktive Gründe geben. Und das ist nichts anderes als ein Anspruch an unsere Vernunft, bestimmte Dinge zu glauben, die über die Erfahrung hinausgehen, auf Grundlage der Erfahrung. Mhm. Und das ist, was wir in der Moral eben auch haben.
Aber ist nicht zumindest ein prima facie großer Unterschied, dass in der Moral, wenn wir doch mal davon überzeugt sind, dass andere Menschen schlagen schlecht ist, dann ändert sich unsere Meinung da ja nicht ständig. Und in der Wissenschaft gibt es doch aber durchaus Gesetze, die dann auch überholt werden können, die widerlegt werden können und die dann, also
ja, also wenn
Theorien
wenn
sie vielleicht, die widerlegt werden genau. können. Mhm. Ja.
Also Gesetze nicht.
Genau. Gesetze,
also,
weil, ja.
Also Theorien kann man widerlegen.
Aber ist nicht auch bei Gesetzen sind.
Na, die können sich vielleicht ändern. Also, aber selbst da ist
weil mehr Komponenten dazukommen oder sich Bedingungen ändern.
Nee, weil sich die Natur ändert. Also vielleicht waren die Naturgesetze beim Urknall anders, als sie jetzt sind. Das ist eine Möglichkeit, obwohl sie, glaube ich, die meisten Leute nicht annehmen würden. Aber die Gesetze selber ändern sich nicht, sondern was sich ändern kann, ist unser Wissensstand diesbezüglich. Und es kann sein, dass wir etwas als Gesetz angesehen haben, was wir jetzt nicht mehr als Gesetz ansehen, weil wir eines Besseren belehrt wurden durch die Erfahrung.
Genau.
Und das haben Sie natürlich in der Moral auch. Also wenn Sie betrachten, wie man sich zum zu Sklavenhalterei stellte, da würden viele Leute genau das sagen. Naja, das gab Zeiten, wo man das Ganze in Ordnung fand oder richtig oder notwendig oder angemessen. Und die meisten würden doch zugeben, dass wir uns diesbezüglich haben eines Besseren belehren lassen und dass wir jetzt zu der Einsicht gekommen sind, dass Sklaverei schlecht ist und immer war. Also dass eben man sich getäuscht hat, als man gedacht hat, die Sklaverei wäre ganz in Ordnung. Und das ist ähnlich wie, also bezüglich von Naturgesetzen hat man auch eben gedacht, was weiß ich, dass die Masse unabhängig von der Geschwindigkeit ist und hat sich vielleicht eines Besseren belehren lassen.
Also natürlich gab es Zeiten, in denen Sklaverei praktiziert wurde und heute nicht mehr oder zumindest nicht mehr so viel. Glauben Sie trotzdem, dass sich unsere Einstellung, also unsere moralische Einstellung dazu geändert hat? Also ich würde mal behaupten, dass man schon immer geglaubt hat, Sklaverei ist irgendwie schlecht und hat es dann aufgrund mancher Bedingungen vielleicht gemacht, weil, was weiß ich, also weil es natürlich vielleicht auch praktische Vorteile hat.
Es sieht nicht so aus, weil es gibt natürlich auch Schriften, die sich also man denkt natürlich an Aristoteles und der scheint durchaus der Meinung gewesen zu sein, dass etwas dafür spricht, dass eben und zwar mit einer Argumentation, die sich durch die Geschichte der Sklaverei durchzieht, nämlich dass man darauf verweist, dass manche Menschen eben vielleicht nicht in der Weise mündig sind, dass man zu ihrem eigenen Besten sie irgendwie führen muss, wie Kinder und so weiter. Also diese Metaphorik wird irgendwie oft verwendet. Also dass durchaus auch mit einem gutwilligen Einsatz für andere Menschen Sklaverei vereinbar wäre. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das die Leute überhaupt nicht geglaubt haben. Also dass das rein irgendwie Rechtfertigung von einem Übel war, dass man eben in Kauf nehmen wollte, um zum Beispiel einen bestimmten Lebensstandard zu halten. Das glaube ich nicht. Aber mal grundsätzlich gesagt, wir sind jetzt von der Argumentationsstruktur her dabei zu sagen, dass die Moral objektiver ist als die Wissenschaft. Denn Sie wollen mir ja gerade sagen, in der Moral gibt es keine Veränderung, während es in der Wissenschaft Veränderung gibt, was ja per se eigentlich dafür spricht, dass die Moral objektiver ist. Also denn dort hat man schon immer die richtigen Einsichten gehabt und die hat man heute immer noch. Während die Wissenschaft ändert sich doch ständig, also scheint man dort nicht so ohne weiteres die richtigen Einsichten zu haben. Also das spricht eher dafür, dass der Erkenntnisprozess in der Moral unproblematischer ist als in der Wissenschaft. Während die meisten Leute sagen werden, nein, er ist problematischer und dazu würden Sie gerade darauf verweisen auf die Meinungsverschiedenheit, nicht auf die Konstanz der Meinung. Also insofern,
Sie haben schon recht, ich hatte eigentlich eher an so ein Gefühl gedacht, ehrlich gesagt. Und das wäre ja wiederum was Subjektives. Allerdings wäre das Gefühl natürlich auch sehr klar und eindeutig und konstant. Richtig.
Also worauf man gerne verweist, wenn man die Objektivität bestreiten möchte, ist tatsächlich eher eine Vielfalt von moralischen Meinungen, weniger durch die Geschichte hinweg, das auch, aber einfach zur jetzigen Zeit. Also bezüglich vieler problematischer moralischer Fragen gibt es einfach offensichtlich unterschiedliche Meinungen.
Ja.
Und viele Leute würden das als Indiz dafür nehmen, naja, das zeigt eben, dass die Moral nicht Objektivität ist, sonst könnte man diese Meinungsverschiedenheiten ja ausräumen.
Ja.
Und das, glaube ich, ist falsch, weil Meinungsverschiedenheiten gibt es eben in der Wissenschaft auch und die können sich zum Teil auch sehr lang halten und sind sehr schwer auszuräumen. Also wenn Sie an ein historisches Beispiel denken, die Auseinandersetzung zwischen dem kopernikanischen Weltbild und dem ptolemäischen Weltbild, da hat die Diskussion ungefähr 100 Jahre gedauert, bis man sich dazu durchgerungen hat, das Ältere aufzugeben und das Neuere zu akzeptieren. Und in dieser Zeit wurden natürlich ständig Argumente ausgetauscht und es war einfach nicht klar, was sozusagen das Bessere ist. Beziehungsweise die einen haben gesagt, das eine Modell ist besser, die anderen haben gesagt, das andere Modell ist besser. Beide hatten Gründe auf ihrer Seite. Das ist etwas, was in der Wissenschaft einfach auch ständig vorkommt. Und deshalb sollte man, glaube ich, allein die Beobachtung der Meinungsverschiedenheit noch nicht als ein Indiz betrachten, dafür, dass der entsprechende Bereich gar keine Objektivität zulässt. Also im Gegenteil, dass ich eine Meinungsverschiedenheit habe, zeigt ja gerade, dass ich glaube, da gibt es irgendwas zu entscheiden und wir müssen rausfinden, wie es wirklich ist. Und insofern hat man, wie gesagt, die Parallelität zur Wissenschaft.
Ja, wie es wirklich ist oder sich eben auf die Meinung des einen einigen oder auf des anderen, könnte man ja auch sagen. Das
Ja. Ja, aber einigen natürlich im Sinne von mit Gründen einigen. Mhm. Also man würde sagen, also man möchte sich ja nicht einfach nur zwingen oder hypnotisieren gegenseitig, sodass der andere dann glaubt, was man selber glaubt, sondern man denkt durchaus, dass man hier argumentieren kann, dass man sagt, dies oder jene spricht dafür, dass diese Handlung besser ist, dies oder jene spricht dafür, dass die andere besser ist und wir müssen uns halt überlegen, welche Gründe die besseren sind. So geht man, glaube ich, in moralischen Fragen vor und das ist meines Erachtens völlig parallel zu wissenschaftlichen Fragen, wo man eben auch Gründe gegeneinander abwägt.
Und dann, das ist dann das Rätsels Lösung, indem sie zeigen können, Moral ist ja wie Wissenschaft, zweite These kann man rausschmeißen, Rätsel gelöst.
Ja, also die Natur von philosophischen Rätseln ist natürlich so, dass man sie meistens nur zur eigenen Zufriedenheit gelöst hat, wenn überhaupt. Aber dazu ist es wichtig, sich klar zu machen, wie solche Rätsel zustande kommen. Also, dass man natürlich in gewissen, also hinter jeder der drei Thesen, die ich vorhin genannt habe, also der Objektivität, der Nichtgleichheit von Moral und Wissenschaft im Hinblick auf die Objektivität und des Monopols der Wissenschaft auf Objektivität, für alle drei Sätze sprechen ja Dinge, die uns wichtig sind. Und das Kunststück bei der Lösung eines philosophischen Rätsels besteht immer darin, das, was uns wichtig ist, an den entsprechenden Teilen zu bewahren und eben miteinander in Einklang zu bringen. Und da war mein Ansatz eben der zu sagen, also ich glaube, dass hinter dem Unbehagen mit der Objektivität der Moral letztlich eine falsche Vorstellung davon steht, wie objektiv die Wissenschaft ist. Und dass, wenn man sich genauere Gedanken darüber macht, was ist eigentlich der Status der Wissenschaft oder wie geht man in der Wissenschaft vor, um Erkenntnisse zu gewinnen? Wenn man sich das mal genauer vor Augen führt, dann wird einem klarer, dass wir nicht besonders beunruhigt sein müssen über die Objektivität der Moral, denn dort funktioniert es einfach genauso. Und man sollte auch nicht besonders beunruhigt sein bezüglich der Objektivität der Wissenschaft, glaube ich, sondern man sollte sich nur klar machen, dass es in verschiedenen Bereichen des Lebens, also das betrifft nicht nur die Moral und die Wissenschaft, das betrifft auch die Ästhetik zum Beispiel, dass es dort darum geht, Gründe gegeneinander abzuwägen und den besten Gründen zu folgen. Und dass mehr als das sozusagen irgendwie ein Zwang, der über das Abwägen von Gründen hinausgeht, einfach nur bei den einfachsten direkt empirischen Fragen zu haben ist und sonst nirgends. Und selbst bei denen muss man bestimmte epistemische Gründe gegeneinander abwägen. Und da gibt es einfach eine gewisse Gleichheit von Moral und Wissenschaft, die uns, glaube ich, in Bezug auf die Moral beruhigen kann, ohne dass sie uns besonders verunsichern müsste in Bezug auf die Wissenschaft.
Mhm. Weil Sie jetzt gesagt hatten, es gibt keinen Anlass zu Beunruhigung in Bezug auf die Objektivität der Wissenschaft. Es klingt ja erstmal schon so, wenn man die Wissenschaft der Moral gegenüberstellt oder so vielleicht dem intuitiven Moralverständnis, klingt ja schon so, naja, also was bleibt denn da noch in der Wissenschaft? Heißt es, wissenschaftliche Erkenntnisse sind gar nichts, werden eh immer wieder über den Haufen geworfen und
ja, das ist nicht meine Auffassung. Also ich in diesem Buch über die Moral argumentiere ich jetzt nicht für den objektiven Status der Wissenschaft, aber meine Meinung dazu ist, dass die Wissenschaft natürlich ein Paradigma ist für besonders objektives Vorgehen und dass wir kein rationaleres Unternehmen kennen als eben die moderne Wissenschaft, wo es eben in besonderer Weise darauf ankommt, eben nicht durch subjektive Bedürfnisse geleitet irgendwelche Meinungen zu vertreten, sondern Gründe in einem fairen Gespräch miteinander abzuwägen. Nur sollte man halt nicht glauben, und das ist, glaube ich, eben ein Fehlurteil über die Wissenschaft, dass man in der Wissenschaft mehr als das hätte. Also, dass man zum Beispiel einfach bestimmte Dinge ein für alle Mal durch die Beobachtung bestätigen oder widerlegen könnte. Also, ich glaube, das ist die große Einsicht der Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts, dass man die Rationalität der Wissenschaft weder vollständig auf die Falsifikation noch vollständig auf die Verifikation aufbauen kann, sondern dass keiner dran vorbeikommt, eben genau darauf zu verweisen, dass es um das Abwägen von Argumenten geht. Und natürlich bestimmte empirische Gegebenheiten sprechen gegen eine Theorie und bestimmte sprechen für eine Theorie, aber das ist keine Widerlegung oder Bestätigung, sondern das sind einfach Argumente in einem bestimmten Prozess. Und jetzt kann man natürlich sagen, aber ist das nicht ein Unterschied zum Moral? Also kann man dort nicht einfach sagen, bestimmt, da gibt es keine Beobachtung, die für oder gegen irgendeine Entscheidung spricht. Mhm. Und da beginnen halt sozusagen die Feinheiten, denn man kann sagen, natürlich gibt es den Fall, dass bestimmte Beobachtungen gegen die Richtigkeit oder Falschheit einer Entscheidung sprechen. Nur diese Beobachtungen betreffen natürlich die zugrunde liegenden Tatsachen, nicht die normative Ebene. Mhm. Also man, wenn ich frage, ist es richtig, eine Kopfschmerztablette zu nehmen, dann kann man sagen, naja, wenn man gar keinen Kopfschmerzen hat, dann ist es falsch. Und ob man Kopfschmerzen hat oder nicht, ist eine empirische Beobachtung. Also kann ich empirisch beobachten, ob es richtig oder falsch ist, die Kopfschmerztablette zu nehmen. Würde man natürlich sagen, nein, das betrifft ja nur die Tatsachenlage.
Ja.
Aber genau der Punkt ist in Bezug auf die Wissenschaft eben gleich. Also da würde man sagen, bestimmte Sachen sind ja vielleicht gar nicht gegeben. Und wenn bestimmte Sachen gar nicht gegeben sind, dann kann natürlich die entsprechende Verallgemeinerung kein Gesetz sein. Aber da geht es nur um die Ebene der Tatsachen, die empirisch beobachtbar ist. Während das normative Element, nämlich dass eine bestimmte Tatsache ein Gesetz ist, dass man bestimmte Gründe für Vorhersagen hat und so weiter, das ist eben auf einer anderen Ebene und deshalb nicht direkt der Beobachtung zugänglich. In der Wissenschaft genauso wie in der Moral.
Mhm. Wenn wir jetzt an dem Punkt sind, die zweite Prämisse rauszuschmeißen, dann, also das Ergebnis ist doch dann praktisch erstmal die Tatsache, dass die Moral objektiv ist, oder? Weil es ergibt sich ja dann kein Problem mehr.
Beziehungsweise man kann auch die dritte These aufrechterhalten, nämlich dass nur was von der Art der Wissenschaft ist, Objektivität beanspruchen kann. Also man
und
kann
die Moral ist ja wie die Wissenschaft.
Genau, eben. Also wenn man die zweite These zurückweist, dann hat man die Intuition, die für die erste und dritte sprechen, eben vollständig gewahrt. Und welche sprechen für die zweite? Naja, für die zweite waren die Intuitionen, die uns sagen, die Moral ist intrinsisch normativ und deshalb problematisch. Und diesbezüglich war eben die Vorstellung, ja, das stimmt. Also unsere Überzeugungen über die Moral können wir hier aufrechterhalten. Was wir aufgeben müssen gegebenenfalls, sind falsche Vorstellungen über die Natur der Wissenschaft. Denn die ist auch intrinsisch normativ und insofern von der gleichen Art wie die Moral. Wenn man das jetzt gehört hat, kann man natürlich das Bedürfnis kriegen, das Dilemma in einer anderen Weise neu zu formulieren. Und das ist das, was ich eben vorhin sagte mit der Dialektik der Argumentation. Man kann jetzt dann sagen, okay, dann betrachten wir nicht die Wissenschaft, sondern betrachten wir eben doch solche Aussagen wie, hier steht ein Mikrofon. Und dann könnte man das Dilemma neu formulieren. Erster Satz, die Moral ist objektiv. Zweiter Satz, die Moral ist von ganz anderer Art als der Bereich des rein Faktiven, können wir sagen, wie so etwas, dass hier ein Mikrofon steht. Dritter Satz, nur was von der Art des rein Faktiven ist, kann wirklich Objektivität beanspruchen. Okay, das wäre jetzt eine Neuformulierung und bezüglich dieser Neuformulierung würde ich jetzt den dritten Satz zurückweisen. Also die These, dass nur was von der Art des rein Faktiven ist, Objektivität beanspruchen kann. Denn, und jetzt die Argumentation, die wir gerade durchgeführt haben, die Wissenschaft kann mit Sicherheit Objektivität beanspruchen und die Wissenschaft ist nicht von der gleichen Art wie der Bereich des rein Faktiven, also muss die dritte These falsch sein, dass nur was von der Art des rein Faktiven Objektivität beanspruchen kann. Also es hängt davon ab, wie man das Problem formuliert, wie ich es dann vorschlage zu lösen. Aber der Vergleich mit der Wissenschaft ist für beide eben zentral. Also das ist sozusagen die Idee, dass es hier eine Parallele gibt zwischen, wohlgemerkt eine Parallele. Also es ist nicht eine Kontinuität. Also die Moral ist nicht eine Fortsetzung der Wissenschaft oder die Wissenschaft der Moral, sondern sie haben den gleichen Status. Und zwar auch nur in Bezug auf die Objektivität, also nicht in Bezug auf andere Dinge.
Da wollte ich jetzt nochmal drauf raus. Also dann hat man den Status geklärt. Das sagt ja aber noch nichts drüber aus, wie man, also und ob man tatsächlich auch erkennen kann, was richtig und falsch ist, oder?
Also das gehört, würde ich sagen, zu der Beschreibung des Status dazu. Also wenn man davon ausgeht, dass es so etwas wie wissenschaftliche Erkenntnis geben kann und davon gehen die Leute offensichtlich aus, sonst würden sie keine Atomkraftwerke bauen oder sonst irgendwas Gefährliches, wo man irgendwie doch glaubt, dass man Gründe hat, zu glauben, dass bestimmte physikalische Prozesse stattfinden werden und nicht andere.
Ja.
Wenn man glaubt, dass es wissenschaftliche Erkenntnis gibt, dann spricht meines Erachtens nichts dagegen, in gleicher Weise zu glauben, dass es moralische Erkenntnis gibt. Nämlich auf die gleiche Weise, weil es ja die gleiche Art von Tatsachen sind in beiden Bereichen.
Also durch entsprechende Abwägung von Gründen und Argumenten.
Genau, also man bildet in der Wissenschaft gewisse Theorien. Diese Theorien erklären in optimaler Weise vielleicht die Beobachtungen. Genauso hat man in der Moral gewisse intuitive Auffassungen, vielleicht erstmal davon, was richtig und falsch ist, und die integriert man in allgemeine Vorstellungen, in moralische Theorien, wenn Sie so wollen. Und da weckt man ab. Also manchmal muss die Einzelintuition eben zurückgewiesen werden, wenn die Theorie gut verankert ist. Manchmal muss die Theorie geändert werden, wenn die Einzelintuition zu gut verankert ist. Und da wägt man ab. Also bei Rawls heißt es Reflective Equilibrium. Also man bildet ein Gleichgewicht aus Einzelfallintuition und allgemeiner theoretischer Überlegung. Und genau das, also dieses Reflective Equilibrium, ist auch die Methode der Wissenschaft. Auch dort bildet man einen Ausgleich zwischen allgemeinen theoretischen gut bestätigten Annahmen und andererseits Einzelfallintuition anhand von einzelnen Experimenten. Also kurz gesagt, die Erkenntnis gehört zum Status dazu. Was unterschiedlich ist, ist natürlich der Status in unserem Leben. Also die wenigsten Leute beschäftigen sich mit Wissenschaft. Also denn Wissenschaft in dem Sinne, dass man versucht, Gesetze herauszufinden, Erklärungen zu geben, Vorhersagen zu machen, das ist eben das Geschäft von Wissenschaftlern. Während die Moral unser ganzes Leben durchdringt, also in dem weiten Sinne sowieso, aber auch meistens in dem engen Sinne, dass wir eben manchmal moralisch relevante Entscheidungen treffen müssen. Also mit der Frage, was soll ich tun, bin ich den ganzen Tag konfrontiert und ist jeder von uns den ganzen Tag konfrontiert, mit wissenschaftlichen Fragen eben nicht. Was nicht heißt, dass sie keine Auswirkungen auf unser Leben hätte, aber halt nicht direkt, nicht insofern wir die betreiben. Das ist ein Riesenunterschied zwischen beiden Bereichen. Aber der hat eben nichts mit der Objektivität zu tun. Das ist die Überlegung.
Und im Alltag überlegen wir auch nicht oder nicht immer werden Gründe so ausführlich abgewägt, oder? Also abgewogen.
Genau. Genau. Das liegt aber natürlich daran, dass wir meistens keine grundlegenden Entscheidungen fällen müssen. Also die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sind natürlich eingebunden in irgendwelche grundlegenden Entscheidungen, die wir uns vielleicht hoffentlich mal überlegt haben, aber die wir auch teilweise einfach über uns haben ergehen lassen, wenn man so will. Einfach deshalb, weil wir in bestimmten Rollen agieren und die uns natürlich ganz viele unserer Entscheidungen abnehmen. Also man könnte gar nicht bei jeder einzelnen Handlung, die man durchführt, ständig praktische Überlegungen anstellen, welche Gründe sprechen jetzt dafür oder dagegen, sondern bestimmte Dinge sind einfach vorgegeben. Also wenn ich mich mal einmal dafür entschieden habe, als, was weiß ich, Bäcker zu arbeiten, dann ist einfach klar, wann ich morgens aufstehen muss und ich muss jetzt nicht mehr abwägen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder was anderes. Und viele Handlungen sind natürlich in dieser Weise eingebunden in das, was wir aufgrund unserer Rolle einfach uns entschieden haben zu tun. Und nur bei Einzeljustierungen muss man überlegen, beziehungsweise wenn es an einen Rollenwechsel geht. Also wenn man sich überlegt, soll ich denn Bäcker bleiben oder soll ich lieber doch noch ein Studium anfangen oder dergleichen. Und dann überlegt man, glaube ich, schon, also dann fängt man an, Gründe abzuwägen, was spricht für das eine, was spricht für das andere. Und dann bricht sozusagen diese Leitung einfach durch die Vorgaben zusammen und man muss sich neue Vorgaben suchen. Und dabei entstehen natürlich solche Fragen, wie kann ich das überhaupt herausfinden? Also deshalb sagte ich vorhin, solche Fragen sind in der Pubertät besonders relevant, weil man eben dort gerade in einer Situation ist, wo man solche grundlegenden Entscheidungen trifft. Natürlich nicht ein für alle Mal, aber eben der Art nach mit ihnen konfrontiert wird.
Ja, ja. Ich kann mir aber schon Fälle vorstellen, wo es, glaube ich, keine, also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich von einer richtigen Entscheidung sprechen würde. Also jetzt komme ich nochmal drauf zurück, aber weil wir ja gerade noch beim Status waren, wenn man den so fest hat, wie ist es zum Beispiel in so grundlegenden Entscheidungen wie Pränataldiagnostik oder sowas? Da gibt's doch Argumente für beide Seiten. Der Ethikrat muss zu einer bestimmten Entscheidung kommen. Aber würden Sie da tatsächlich auch davon sagen, es gibt tatsächlich eine richtige Entscheidung? Also jetzt zum Beispiel auf die Frage, ist es, soll man es machen, ja oder nein?
Also bei praktischen Entscheidungen gibt es immer eine Möglichkeit, die man berücksichtigen muss. Es kann sein, dass zwei Optionen gleich gut oder gleich schlecht sind. Also wenn man, ich meine, das ist eine, es gibt, wenn man die Moral als objektiv betrachtet, gibt es die Möglichkeit natürlich, dass tatsächlich in manchen Fragen der angewandten Ethiken, der Ethik, angewandten Ethik einfach eine Partei Recht hat. Und dementsprechend die Argumente letztlich sich als die besseren rausstellen. Und wenn man alle Dinge berücksichtigt, die es zu berücksichtigen gilt, man vielleicht auch zu dem Schluss kommt, dass einer Recht hat und der andere Unrecht. Es könnte aber natürlich auch so sein, dass in gewisser Hinsicht beide recht haben, dass für und gegen beide Optionen wichtige Dinge sprechen und man dementsprechend das mit gleich guten oder halt leider manchmal auch gleich schlechten Möglichkeiten zu tun hat, sodass es letztlich egal ist, wie man es regelt. Das kann natürlich auch sein. Und oftmals ist es so, gerade wenn es sich um gleich schlechte, also wenn die beste Möglichkeit immer noch zwei Übel sind, die man hat, das spricht natürlich dafür, etwas zu machen, was man im Theoretischen nicht tun kann, nämlich die Umstände möglichst so zu ändern, dass diese Art von Entscheidung gar nicht mehr gefällt werden muss, dass einfach diese Situation nicht mehr auftritt, in denen zwischen diesen beiden Übeln gewählt werden muss.
Was im Fall der Pränataldiagnostik heißen würde, die Technik rückgängig zu machen oder die technischen Möglichkeiten? Oder wie?
Naja, also ich will mich nicht sozusagen hier aufs Glatteis der
einer angewandten Frage. Sie können auch gerne ein anderes Beispiel nehmen.
Ja, das Problem ist, also das ist glaube ich eine prinzipielle Schwierigkeit. Wenn man über den Status der Moral spricht, dann sollte man möglichst, glaube ich, normative Fragen außen vor halten. Und zwar deshalb, weil bezüglich der normativen Fragen es eben schwierig ist, Einigkeit herzustellen. Also da, wenn wir eine aktuelle normative Frage uns vornehmen, dann wird es so sein, naja, der eine glaubt eher das, der andere glaubt eher das. Und ich glaube, diese Art von Uneinigkeit sollte man außen vor halten, wenn man klären möchte, gibt es so etwas wie die richtige Entscheidung? Denn wenn man diese Frage klären muss, dann sollte man die eindeutigen Fälle nehmen, wo wir uns ziemlich einig sind, dass es die richtige Entscheidung gibt, um klarzumachen, aha, also hier glauben wir, es gibt die Moral, hat objektiven Status, also muss ich es wohl überall haben. Also muss bei solchen Fragen der angewandten Ethik eben zutreffen, dass einer Recht hat oder dass die Optionen gleich gut sind oder dass der andere Recht hat. Mhm. Und womit ich meine, also was ein Beispiel, wenn man sagen kann, was muss ich denn an Umständen ändern, damit bestimmte Entscheidungen in der Form gar nicht mehr auftreten? Da kann man sich verschiedene sagen. Also klar, die Rechtslage in Bezug auf bestimmte Dinge zu ändern, ändert natürlich dann die Entscheidungssituation. Und das kann man eben machen. Aber die Frage zum Beispiel, behandle ich meine Sklaven gut oder schlecht? Die tritt nicht mehr auf, wenn es keine Sklaven mehr gibt. Und wie führe ich das herbei? Ja, nicht einfach dadurch, dass ich die Rechtslage ändere, sondern dadurch, dass ich zum Beispiel das Wirtschaftssystem umgestalte. Und in einem Wirtschaftssystem, in dem niemand in die Verlegenheit kommt, sich entscheiden zu müssen, ob er seine Sklaven gut oder schlecht behandelt, das macht diese Frage obsolet in gewisser Hinsicht, sodass man sie dann nicht mehr gewissermaßen drüber streiten muss. Wobei jetzt hier gäbe es natürlich die richtige Entscheidung und die falsche. Aber etwas Ähnliches kann man sich prinzipiell bezüglich aller praktischen Fragen vorstellen. Wie gestaltet man die, kann man die Umstände so gestalten, dass problematische Fragen, also bei denen man in ein Entscheidungsdilemma kommt, möglichst gar nicht mehr auftreten? Und bezüglich der einzelnen Fragen müsste man sich dann Gedanken darüber machen, was sie sein könnten. Aber
mir ist aber auch gerade aufgefallen, also ich glaube, die Frage war ähnlich zu der Oma-Freund-Frage vom Anfang. Und Sie meinen also, dass wenn man überhaupt erstmal den Status der Moral klären will, dann kann man klar, also im luftleeren Raum wird man es ja irgendwie nicht machen können. Mhm. Beispiele dann einfache, das leuchtet mir auch ein. Und das heißt aber, komplexere Situationen, das ist auch gar nicht Sinn, dass man sich solche Situationen anschaut, wenn man den Status der Moral klären will.
Ja, also man unterscheidet zwischen metaethischen Fragen und normativen Fragen. Und die Metaethik beschäftigt sich eben mit diesem Status der Moral. Mhm. Und die normative Ethik beschäftigt sich unter anderem eben mit, also die angewandte Ethik ist ein Teil der normativen Ethik, mit Fragen, was man in konkreten Situationen denn tatsächlich tun soll. Und diese zwei Ebenen, also die eine Frage, was ist der Status der Moral, und die andere Frage, was ist denn nun konkret richtig und falsch, die sind einfach auf unterschiedlichen Ebenen und die Argumente, die man anführt für die eine oder andere These in beiden Bereichen, sind von ganz anderer Art. Also für normative Thesen muss ich normative Argumente anführen, also eben bestimmte Voraussetzungen machen dafür, was ich grundlegend für richtig und falsch halte, um dann zu begründen, was in einem konkreten Fall richtig und falsch ist. Mhm. Wenn ich den Status der Moral vor Augen habe, also zu behaupten, dass die Moral objektiv ist, dazu muss ich keine normativen Annahmen machen, um das zu behaupten. Mache ich übrigens auch überhaupt. Also das Buch handelt nicht von normativer Ethik. Also man kriegt keinen Hinweis darüber, was richtig und falsch zu tun ist, sondern eine Antwort auf die Frage, kann man erkennen, was richtig und falsch ist zu tun? ja, gibt es so etwas wie das Richtige oder Falsche zu tun in einer bestimmten Situation? Ja, aber worin es besteht, das ist eine Frage der normativen Ethik. Wiederum nehmen Sie die Parallelität zur Wissenschaft. Also die eine Frage ist, was ist der Status von Naturgesetzen, von wissenschaftlicher Erkenntnis, von Kausalität und so weiter. Das sind wissenschaftstheoretische Fragen und die sind unabhängig davon zu untersuchen, welche Naturgesetze gelten denn nun tatsächlich? Also, oder was wirkt kausal auf was? Und das sind wissenschaftliche Fragen. Also, wenn Sie es vergleichen, können Sie sagen, die Metaethik entspricht eben der Wissenschaftstheorie und die normative Ethik entspricht eben der Wissenschaft. Also, die sich tatsächlich mit konkreten Fragen auseinandersetzt. Was ist denn in diesem Fall tatsächlich das Gesetz oder der kausale Zusammenhang? So wie sich die normative Ethik mit der Frage auseinandersetzt, was ist denn jetzt in dieser konkreten Situation das Richtige oder Falsche, wenn es um angewandte Ethik geht. Aber meistens geht es in der normativen Ethik, oder was heißt meistens, also in den Grundlagen der normativen Ethik geht es eher darum, was sind grundsätzliche moralische Zusammenhänge, aus denen man dann die anderen ableiten kann.
Ja, aber es hat ja schon Konsequenzen, oder? Weil ich habe mir gerade überlegt, wenn jetzt, weiß ich nicht, ob es irgendwie Leute gibt, die so argumentieren, eben nein, wir können nicht erkennen, was richtig und falsch ist moralisch. Das hätte ja durchaus Konsequenzen für ja, Entscheidungssituationen, egal wie, welcher Art.
Das glaube ich nicht.
Nee?
Also ich finde die Frage nach der Objektivität der Moral sehr wichtig und sehr spannend, aber ich glaube nicht, dass sie unmittelbar praktische Konsequenzen hat. Also selbst jemand, der Non-Kognitivist ist, also der irgendwie behauptet, es gibt gar nicht so etwas wie moralische Erkenntnis, sondern klassischer Non-Kognitivismus, moralische Urteile sind nichts anderes als Ausdruck unseres Gefühls. Der könnte trotzdem natürlich sagen, dass moralischer Streit oder moralische Auseinandersetzung berechtigt ist und er könnte sich genauso an der praktischen Auseinandersetzung beteiligen wie andere Menschen auch. Er würde das Ganze nur anders deuten. Also, denn dass etwas ein Ausdruck von meinem Gefühl ist, heißt ja zum Beispiel nicht, dass es mir nicht wichtig ist. Also die wichtigsten Dinge sind oft Gefühlsangelegenheiten. Also wenn ich die zum Ausdruck bringe, geht es vielleicht um die Dinge, die mir am allerwichtigsten sind, noch viel wichtiger als um die Dinge, die ich für wahr oder falsch halte. Also insofern, dass moralische Fragen wichtig sind, kann der Non-Kognitivist genauso berücksichtigen. Und wenn es dann so eine Diskussion gibt, eine Auseinandersetzung, die zur moralischen Erkenntnis führen soll, dann würde der Non-Kognitivist eben sagen, ich mache da genauso mit wie alle anderen, nur ich beschreibe anders, was da passiert. Ich sage eben nicht, das ist eine Diskussion, die dazu führen soll, moralische Erkenntnis zu gewinnen, sondern ich würde sagen, dass es irgendwie sind Ausdrücke von Gefühlen, die aufeinanderprallen und die dazu dienen sollen, dass einer sich durchsetzt und dann halt letztlich kriegt, was er haben will. Also es ist auch eine Art von Streit, aber eine andere Art von Streit halt als der Streit um das Richtige. Also nochmal die Überlegung, die normative Überlegung wird hier genauso durchgeführt, sie wird nur anders gedeutet von einem Non-Kognitivisten und von einem Kognitivisten. Deshalb ist es da, glaube ich, weitgehend egal, ob man das eine oder das andere betrifft in Bezug auf die normative Frage.
Da fällt mir noch eine Frage ein, die ein bisschen provokant war. Das ist auch aus dem Gespräch aus der Sternstunde Philosophie, wo der Juri Steiner Sie nach dem Nutzen der Philosophie gefragt hat. Und da hatten Sie ja geantwortet, ja, bei Freunden fragt man ja auch nicht nach dem Nutzen. Würden Sie sagen, dass die Frage völlig unberechtigt ist und könnte es nicht vielleicht sein, dass Sie eben als Philosoph natürlich, ist ja die Philosophie auch was, behaupte ich jetzt mal, was Ihnen Spaß macht, was Sie gerne machen, was also auch bei Freunden was Positives ist, jetzt jemand anderes, der vielleicht diese Zuneigung zur Philosophie nicht hat, der könnte doch schon vielleicht auch berechtigt fragen, ja, und was sagt mir das jetzt, wenn Sie mir sagen, okay, Objektivität, also ich kann die Objektivität zeigen, der Moral?
Also die Antwort auf die Frage, was nutzt die Philosophie, die fällt immer zweiteilig aus. Und es gibt sozusagen den langweiligen Teil, den man natürlich auch, der natürlich richtig ist und den man irgendwie sagen kann. Also wenn Sie sich zum Beispiel fragen, was nutzt ein Philosophiestudium? Das ist ja jetzt nochmal ein bisschen was anderes als ein Philosophie, aber da ist es offensichtlich, naja, man lernt halt gewisse Dinge. Man lernt mit Texten umzugehen, man lernt Texte zu schreiben, man lernt seine Gedanken irgendwie kritisch zu hinterfragen, zu argumentieren, man lernt Logik, man lernt Geistesgeschichte, also alle möglichen Sachen, die Sie brauchen können für die verschiedensten Berufe. Berufe, im Verlagswesen, als Manager, keine Ahnung. Also das ist sozusagen der langweilige Teil der Antwort. Und den kann man noch ein bisschen interessanter gestalten, insofern man natürlich auch sagen kann, die Philosophie hilft inhaltlich in verschiedenen Punkten. Also wir hatten eben schon angesprochen, wenn es um angewandte Ethik geht, aber vielleicht auch, wenn es um die Grundlagen der anderen Wissenschaften geht, dass man dort die Grundlagen der Neurowissenschaften zum Beispiel, ist ein viel diskutiertes Thema zurzeit. Also auch da hat die Philosophie so eine gewisse Servicefunktion. Also es ist für bestimmte gesellschaftlich relevante Bereiche, insbesondere eben für die anderen Wissenschaften auch, liefert sie grundlegende Einsichten. Und es gibt natürlich so etwas wie eine politische Philosophie, wo man auch unmittelbar sieht, dass es hier eine gewisse gesellschaftliche Relevanz gibt, um Dinge in der Gesellschaft zu verstehen, aber vielleicht auch in entsprechender Art und Weise zu verändern. Also bei den 68ern war das natürlich eine ganz wichtige Sache, dass sie von der Philosophie auch einen Anstoß gekriegt haben und den mit aufgenommen haben. Ja, also aber all das scheint mir eben von dem eigentlichen Wert der Philosophie eher etwas abzulenken. Also das alles ist richtig und das würde ich auch alles sagen, aber bei dem Interview mit dem Juri Steiner und auch jetzt würde ich nur betonen, der eigentliche Wert der Philosophie liegt eben in ihr selber, also eben darin, dass man bestimmte Erkenntnisse hat. Und das teilt sie, glaube ich, mit den anderen Wissenschaften oder mit vielen jedenfalls, dass die getrieben werden zunächst mal von einem Erkenntnisinteresse. Man möchte wissen, wie es ist. Und das möchte, glaube ich, der theoretische Physiker oder der Experimentalphysiker in seinem Labor genauso wie der Philosoph. Er will einfach wissen, wie es ist. Und dann ist eine zweite Frage, okay, und was kann man denn damit machen, wenn man dann weiß, was es ist, aber wie es ist. Aber zunächst mal will man es schlicht wissen, man möchte verstehen. Und da ist die Philosophie, das ist in der Philosophie deshalb besonders wichtig, weil die Philosophie sich eben mit Dingen beschäftigt, die wir, glaube ich, alle und nicht aufgrund von einem Spezialinteresse, sondern von unserem Interesse als Menschen wissen wollen. Also nämlich, was ist meine Rolle in der Welt? Wie soll ich mein Leben führen? Wie ist mein Verhältnis zu anderen Menschen zu verstehen? Also solche grundlegenden Dinge, auf die jeder irgendeine Art von Antwort gibt, sei es reflektiert oder weniger reflektiert, die werden in der Philosophie eben behandelt. Und der Wert der Philosophie liegt eben genau daran, sich über diese Dinge Gedanken zu machen, unabhängig davon, was man denn sonst noch, also ob man damit reich werden kann oder dergleichen. Das spielt eben, glaube ich, da gar keine Rolle. Und das hatte ich verglichen eben mit unserem Verhältnis zu Freunden. Also wenn man sagt, was ist der Wert von Freundschaft oder von Liebe, da kann man natürlich sagen, Freunde sind nützlich, also die helfen uns bei dem Umzug oder leihen uns Geld, wenn wir pleite sind oder wie auch immer. Das sind alles nützliche Eigenschaften von Freunden. Aber sie wollten keinen Freund haben, der sagt, der Wert von Freundschaft besteht darin, dass Freunde nützlich sind. Sondern sie würden eben jemanden wollen, der sagt, ja gut, die sind natürlich nützlich, das stimmt. Aber der eigentliche Punkt ist, dass Freundschaft in sich etwas Wertvolles ist. Dass wir eine bestimmte Art von Beziehung zu unseren Mitmenschen in sich schätzen. Und das ist, glaube ich, parallel zur Philosophie. Also es gibt diesen Nutzen einerseits, das ist richtig und so weiter. Und so kann man ja auch gerne sagen. Aber es gibt andererseits diesen intrinsischen Wert und auf den kommt es meines Erachtens an. Und ja, klar, da gibt es eben Leute, die dieses Feld so faszinieren und so wichtig finden, dass sie ihr ganzes Leben damit verbringen wollen. Und andere, die das denken, ja, also eine bestimmte Art von Reflexion hat jeder, aber das reicht dann auch. Also oder man will vielleicht auch mal ein philosophisches Buch lesen, ohne deshalb gleich Philosophie zu studieren. Ne?
Fällt Ihnen denn abschließend noch was ein, was wir jetzt nicht besprochen oder tangiert haben und was Sie finden, was wir unbedingt noch klären oder aufnehmen sollten, ganz sei es jetzt zur Metaphilosophie oder Metaethik oder normativen Ethik?
Es gibt
Ethik.
Natürlich noch ganz viel, was man besprechen könnte, aber genau zu den Fragen, die wir jetzt betrachtet haben, zur Objektivität der Moral und auch zu den metaphilosophischen Überlegungen am Rande. Wichtig ist es natürlich, da zu betonen, dass es jetzt eine mögliche Antwort auf dieses Rätsel, das ich skizziert habe. Und es gibt natürlich eine Fülle von Versuchen, andere Antworten zu geben. Also ich hatte schon angedeutet, eben indem man die These zurückweist, dass die Moral Objektivität beanspruchen kann und man vielleicht einen non-kognitivistischen Ansatz vertritt. Oder auch indem man das Monopol der Wissenschaft auf Objektivität einfach zurückweist und andere Arten von Versuchen startet, die Objektivität der Moral zu retten. Ich glaube aber, und das geht zurück zu dieser Frage, die Sie ganz am Anfang gestellt haben, ob es denn so etwas wie Antworten gibt in der Philosophie. Mhm. Ich glaube, wenn man diese verschiedenen Ansätze betrachtet, die man auf so ein Rätsel geben kann, dann stellt man fest, dass die im Laufe der Diskussion sich einander annähern. Und man findet, dass natürlich alle den Ausgangsintuitionen irgendwie gerecht werden müssen, denn die treiben uns ja in dieses Rätsel. Und je mehr sie das tun, desto mehr bewegen sie sich aufeinander zu, sodass man dann durchaus sagen kann, naja, es gibt diese verschiedenen Ansätze, aber wenn man sich die klar macht, worin die jeweils bestehen und wie sie strukturiert sind, dann sieht man doch so etwas wie gemeinsame Züge und Punkte, auf die sie vielleicht zulaufen. Und jeder glaubt natürlich durch seine Theorie am besten, diese Punkte charakterisiert zu haben und am besten die Antwort auf den Punkt gebracht zu haben, wie man mit dem Rätsel umgehen sollte. Und klar, da gibt es Meinungsverschiedenheiten und ich glaube, meine ist die beste und andere glauben, die anderen sind die besten. Aber das sollte, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sich eben doch auf so etwas wie eine Antwort auch zubewegt und insofern Ihre Ausgangsfrage durchaus positiv beantwortet werden kann.
Okay, ja, das klingt doch positiv insgesamt. Okay, Herr Ernst, dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, hat vielen viel Dank Spaß für das gemacht. Gespräch.
Ja, okay. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Pro Treptikast. Hörbar. Philosophie.
Hörbar. Philosophie.
Hörbar. Philosophie.
Schmuck eines Königs sind nun zwar alle Vorzüge ganz allgemein, Verstand aber ist unter allen edlen Eigenschaften die königlichste. Wir müssen uns also der Philosophie zuwenden, wollen wir in rechter Weise politisch tätig sein und das eigene Leben nutzvoll verbringen. Also bleibt nur eine Wahl. Man muss entweder philosophieren oder aber vom Leben Abschied nehmen und von dannen scheiden. Denn alles andere ist offensichtlich nur viel sinnloses Gerede und leeres Geschwätz. Aristoteles, Protreptikos, Hinführung zur Philosophie. Übersetzung von Gerhard Schneeweiß.